Hallo, ich bin Theresa Höpfel und ihr hört Klasse Recherche. Thermodynamik, Photosynthese und Atomkraft. Das sind so Themen, die ihr wahrscheinlich auch mal im Schulunterricht behandelt habt, die ich zumindest aber nicht aus dem Stegreif und im Detail erklären könnte. Es gibt aber Menschen, die ganz viel naturwissenschaftliches Grundwissen haben und die es lieben, sich in wissenschaftliche Themen einzuarbeiten. Und weil ich da selbst nicht so viel Ahnung habe, habe ich mir jemanden eingeladen. Klaus Russell Wells. Er ist Ingenieur für Energie- und Umwelttechnik und er erklärt wissenschaftliche Themen in Videos. Unter anderem auf seinem YouTube-Kanal Joule. Meistens geht es in seinen Videos um Klimaschutz, den Klimawandel und die Energiewende. Das ist sein Spezialgebiet. Klaus macht damit Wissenschaftsjournalismus. In diesem Feld hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Es gibt beliebte Wissenschaftsformate auf YouTube, wie MyLab. Auf Instagram gibt es immer mehr journalistische Accounts in die Richtung. Und auch in den klassischen Medien ist Wissenschaft durch die Klimakrise und die Corona-Pandemie präsenter geworden. Zum Beispiel hat die britische Zeitung The Guardian ein eigenes Umweltressort eingeführt, neben den klassischen Politik, Wirtschaft, Sport oder Kultur. Klaus arbeitet aber nicht in einer Wissenschaftsredaktion, sondern als Selbstständiger. So kann er sich ganz verschiedene Projekte aussuchen, für die er etwas machen möchte. Euch erwartet jetzt eine Stunde Gespräch mit Klaus Russell Wells über die Missverständnisse zwischen Wissenschaft und Journalismus, über die Klimakrise zur Primetime im Fernsehen und über Armin von der Sendung mit der Maus. Wo erreiche ich dich denn gerade?
Ich bin hier in Münster in meinem, Studio oder Büro oder je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, hier, wo ich jeden Tag so arbeite. 90% Büroarbeit, aber ich kann hier halt auch drehen und aufnehmen und Sachen produzieren.
Sehr praktisch. Und was waren deine Lieblingsfächer in der Schule?
Musik. Und möglicherweise hört das da schon auf. Ich weiß gerade nicht. Ja, Physik war auch cool, eine Zeit lang. Die Begeisterung für diese ganzen Themen, muss ich leider zugeben, es tut mir leid. Ich hoffe, das hört jetzt keiner. Aber die kam erst nach der Schule. Das war dann im Studium, wo dann auf einmal alle Dozenten so, also auch einfach so eine Motivation und Begeisterung für ihre Themen ausgesprüht haben, dass ich so in der Form vorher nicht kannte.
Und wie bist du dann zu deinem Studium der Umwelt- und Energietechnik gekommen? Also wie hast du deine Leidenschaft für das Thema dann entdeckt?
Oh je, ich hoffe, das hört jetzt auch keiner. Auch das war kompletter, so eine Mischung aus Zufall und Faulheit, leider. Und zwar
darf man auch mal zugeben, finde ich.
Ja, ist aber auch so. Also während der Abi-Zeit, alle hatten irgendwie schon ihre Ausbildungsplätze und ihre Studienplätze und haben eine Bewerbung nach der anderen rausgeschickt und ich nicht. Und irgendwann während der Klausuren dachte ich mir dann, so langsam müsstest du auch mal gucken, weil irgendwann geht das nicht mehr und dann ist ein Jahr rum. Und dann habe ich mal so geschaut, was so in der Gegend so geht. Wirklich ganz plump, einfach nur aus Faulheit. Und dann gab es da mehrere Studiengänge, die mich so potenziell angesprochen haben. Da war auch Maschinenbau dabei. Also es war schon klar, dass es tendenziell in so eine technische, ingenieurstechnische Richtung geht. Und ja, am Ende war es, glaube ich, die Wahl zwischen Energie, Gebäude und Umwelttechnik und Maschinenbau. Und so richtig wusste ich zwar noch gar nicht, was sich dahinter versteckt, weil das ja auch ein bisschen abstrakt klingt, wenn man nicht sowieso aus dem Bereich kommt. Aber dann war schon klar, das geht in Richtung erneuerbare Energien und Klimaschutz und Nachhaltigkeit und so. Also noch gezielter, sage ich mal, in diese Zukunftsthemen als Maschinenbau.
Und du bist jetzt Ingenieur. Wie hast du dann den Einstieg in den Journalismus geschafft? Was hat dich bewogen, dass du dann in die ganz andere Richtung gegangen bist?
Ich habe nach dem Bachelorstudium und parallel zum Masterstudium als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Münster gearbeitet, in einer Forschungsgruppe, die sich mit Energiewendethemen beschäftigt hat. Und da ging es vor allem darum, das war jetzt keine klassische Grundlagenforschung, sondern das war schon was sehr Angewandtes und es ging darum, wie kriegen wir diese Themen irgendwie in die Umsetzung, in die Breite. Und in dem Fall haben wir das sehr konkret gemacht, dass wir für Städte und Gemeinden Energiekonzepte und Klimaschutzkonzepte geschrieben und entwickelt haben und dann geguckt haben, wie kriegen wir die ins Rollen. Und in dem ganzen Kontext ist mir einfach immer wieder aufgefallen, es gibt so unglaublich viele Themen und so unglaublich viele Möglichkeiten, Technologien und Lösungen und was nicht alles. Und das, was wir dann im Alltag jetzt mal, sage ich mal, außerhalb so des Jobs und des Berufslebens, was man davon irgendwie auf dem Schirm hat und bespricht, das ist, ich will nicht sagen vernachlässigbar klein, aber das ist winzig. Und wir haben diese Themen einfach alle nicht so richtig auf dem Schirm in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich habe mir gedacht, das ist ja eigentlich, ist das doch der Flaschenhals. Am Ende wird das ja nie an irgendwelchen Technologien oder auch nicht an irgendwelchen Ingenieuren scheitern. Es gibt immer genug Leute, die diese Themen, wenn es ein technisches Problem gibt, dann gibt es auch Leute, die das technische Problem lösen. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist ja viel mehr zu zeigen und eine Begeisterung auch dafür rüberzubringen, dass das alles geht und wie viele unglaublich vielseitigen Möglichkeiten wir auf dem Weg dahin haben. Und das hat mich einfach ein bisschen gestört, dass die ganze, naja, journalistische, aber generell auch Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärungsarbeit zu diesen Themen fast nur in Fachmedien unterwegs war und sich grundsätzlich erstmal entweder an ein Fachpublikum gerichtet hat, eine Zielgruppe, die sowieso aus dem Thema kommt, vielleicht weil es einfach ist, die anzusprechen, weiß ich nicht, oder aber zumindest Leute, die ein Vorinteresse an diesen Themen haben. Wenn man Informationen zu Energiethemen, Klima- und Nachhaltigkeitsthemen sucht, dann findet man die. Aber was ist mit den ganzen Leuten, die nicht suchen? Das geht die ja genauso was an. Oder wenn, also nicht nur genauso, vielleicht sogar noch mehr, weil die dann irgendwann vor die Situation gestellt werden, dass die Welt sich verändert. Und dann steht man da und weiß von nichts sozusagen. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch total naheliegend, dass es auch Informations- und Aufklärungsarbeit geben muss, die Menschen erreicht, die vielleicht diese Themen gar nicht so auf dem Schirm haben. Das war die Motivation für mich. Und dann habe ich angefangen, Videos dazu zu drehen. Das ist an sich jetzt erstmal noch keine journalistische Arbeit in dem Sinne, sondern ich habe einfach geguckt, wie kriege ich diese Themen aufgearbeitet und verarbeitet in einem Format, das ansprechend ist, dass sich Menschen vielleicht anschauen würden, sich dann mit einem Thema beschäftigen würden, mit dem sie sich normalerweise im Alltag vielleicht nicht beschäftigen würden. Und das funktioniert über Videos in sozialen Netzwerken ja recht gut, weil man da die Möglichkeit hat, in Themen reinzustolpern, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte.
Da hast du dann YouTube gewählt.
Genau, das war für mich naheliegend, weil ich selber halt viel dort unterwegs war und viel geschaut habe, gesehen habe, dass es viele interessante Formate gibt, aber dieses Thema eigentlich nicht so richtig bespielt wird. Und da habe ich gedacht, das ist ja eigentlich naheliegend, die zwei Dinge zusammenzubringen.
Okay, also es ging ganz stark darum, Wissenschaft sichtbarer zu machen. Und ich finde, wir haben ja jetzt während der Pandemie plötzlich alle mega viel über Wissenschaft geredet, vor allem Medizin und Virologie. Aber man kann schon, finde ich, sagen, dass 2020, 2021 so die Jahre der Wissenschaft, des Wissenschaftsjournalismus vielleicht sogar waren. Warum würdest du sagen, sollten wir alle mehr Ahnung von so Naturwissenschaften, Chemie, Physik, Biologie haben?
Naja, im Idealfall wissen wir alle alles in dem Bereich, ne? Aber das ist vielleicht jetzt nicht so realistisch. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass man dadurch die Möglichkeit und einen Zugang hat, in diese Themen reinzukommen. Wenn man die Basics da auf dem Schirm hat. Es gibt ja auch viele Dinge, die unheimlich verwirrend sind, die intuitiv vielleicht eigentlich ganz anders wirken, als sie sind. Letztens habe ich mit ein paar Leuten darüber gesprochen und gestritten, was eigentlich Dampf ist. Und die meinten, Dampf ist das, was man sieht. Und ich meinte, nein, Dampf ist das, was man nicht sieht. Wenn man es sieht, dann ist es kein Dampf mehr. Und das ist sozusagen, das ist einer dieser Punkte, bei denen, sage ich mal so, das tagtägliche Wissen in Anführungszeichen sich von dem unterscheidet, was naturwissenschaftlich tatsächlich passiert.
Hättet ihr das gewusst? Ich habe das nach dem Interview direkt nachrecherchiert in meinem alten Chemiebuch. Und tatsächlich, Dampf ist ein aus einer Flüssigkeit gebildetes Gas. Und das ist erstmal unsichtbar. Im Alltag meint man mit Dampf meistens unkorrekt eine Mischung aus Luft und feinsten Flüssigkeitstropfen. Also zum Beispiel Wasserdampf beim Kochen oder Nebel. Wieder was gelernt.
Ich meine, ist vielleicht auch ein irrelevantes Beispiel. Vielleicht geht es überhaupt nicht um Dampf. Aber ein Verständnis davon zu haben, was so die Basics sind, hilft natürlich, um dann in die tatsächlichen Themen reinzukommen. Das wäre der eine Punkt. Und der andere, der mir gerade noch einfällt, wenn man Naturwissenschaften, ja, mit Betonung auf den Wissenschaften auf dem Schirm hat, dann hat man ja auch eine Gewohnheit im Umgang mit wissenschaftlicher Methodik. Dann kann man vielleicht auch viel erkennen, wo ist jetzt was dran und was klingt vielleicht nur plausibel, ist es aber wahrscheinlich gar nicht. Wo sind sozusagen Stolperfallen, naja, die irgendwie so wirken, als könnte das wohl so sein. Aber wenn man sich eigentlich mit diesem Thema und der Logik dahinter und der Methodik beschäftigt, dann merkt man, nee, das kannst du so eigentlich nicht sagen. Das ist eigentlich andersrum.
Also Stichwort, man kann auch Statistiken vielleicht besser lesen oder Desinformation oder Sachen, die vielleicht nicht so ganz plausibel sind, besser erkennen können, wenn man ein bisschen Basics in Wissenschaften hat.
Absolut, ja, genau. Richtig, ja, es geht darum, sage ich mal, sowas erkennen, identifizieren zu können, ein Gefühl dafür zu entwickeln, Moment, hier, da kann aber was nicht stimmen. Auch wenn das sozusagen sich jetzt gerade stark verbreitet, hier ist so ein Red Flag, sage ich mal, der Methodik irgendwo. Nee, das kann nicht passen.
Mhm. Während Corona, finde ich, haben wir aber ja auch gemerkt, dass Wissenschaft nicht alle Fragen beantworten kann und vor allem auch nicht immer die eine richtige oder eine einfache Antwort geben kann, dass das viel irgendwie ein Lernprozess ist, ständiges Weiterforschen. Ist das auch was für dich, was Wissenschaft irgendwie, was dann Reiz für dich ausmacht?
Ja, schon, auf jeden Fall. Ich fand das witzig und ironisch und gleichzeitig auch ein bisschen traurig irgendwie, dass es irgendwann eine Überraschung darüber gab, dass sich die Aussagen jetzt verändert haben, so im Sinne von, die Empfehlungen haben sich jetzt verändert, wo es dann hieß, was ist denn mit diesen Wissenschaftlern los? Die haben ja gar keine Ahnung. Nein, das ist ja die Natur der Dinge, das ist der Prozess dahinter. Natürlich verändert sich der Stand des Wissens und wenn das passiert, dann kommt das auch zu einem Punkt, dass man sagen muss, okay, nee, jetzt fangen wir an, die Dinge anders zu machen. Das ist ein super lebendiger Prozess und natürlich verändert er sich im Laufe der Zeit und das ist gut so und liegt in der Natur der Dinge. Also da müssen wir offen für sein, dass sich Dinge verändern.
Bei welchem Thema hast du zuletzt was Spannendes dazugelernt?
Oh, das passiert mir ständig wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich das letzte Beispiel war oder nicht, aber das ist glaube ich, ein ganz schönes, wo ich dachte, ach krass. Weil manchmal ist es ja so, da denkst du oder hinterfragst, sage ich mal, auch die Basics nicht mehr. Ne? Dann denkst du nicht großartig drüber nach, warum das so ist, wie es ist. Und bei dem Stoffwechsel von Pflanzen war das bei mir letztens so. Wenn es um den Wald geht, ich habe mich viel mit Wald beschäftigt im letzten Jahr, der nimmt ja im Laufe der Zeit CO2 aus der Atmosphäre auf und wächst daraus. Ich meine, die Masse des Baumes besteht ja im Wesentlichen aus dem Kohlenstoff aus der Luft ursprünglich, nicht aus dem Boden. Wenn der aber keine Photosynthese betreiben kann, dann hat er trotzdem einen Stoffwechsel, aber einen anderen. Dann hat er einen ähnlichen Stoffwechsel, sage ich mal, wie wir den haben, dass wir Sauerstoff einatmen, CO2 ausatmen. Und mein Verständnis bisher, und das ist aber nicht richtig, war, wenn es tagsüber ist und er Licht bekommt, dann betreibt er Photosynthese. Und wenn er kein Licht mehr bekommt, dann switcht er den Stoffwechsel um in den anderen Stoffwechsel und dann atmet er CO2 aus. Stellt sich raus, und ich hoffe, das stimmt jetzt, ne? Also das war für mich so ein Aha-Moment und ich hoffe, ich erzähle jetzt auch keinen Unsinn, das ist wirklich so. Diesen anderen Stoffwechsel, den betreibt er eigentlich immer. Es ist nicht so, als ob er den nur nachts betreibt und dann umschaltet oder so. Nur tagsüber ist das Saldo ein anderes. Also er atmet dann mehr Sauerstoff aus beziehungsweise CO2 ein. Und so ist sozusagen die Pflanze als Kohlenstoffsenke, als Aufnahmemechanismus. Das ist nur das Saldo dessen, was hinterher übrig bleibt, wenn man die beiden Stoffwechsel gegenüberstellt.
Wow, okay. Da habe ich mir kurz gedacht, Mist, das muss ich jetzt alles Fakten checken. Gut, aber wozu bin ich denn Journalistin geworden? Und ich denke, jetzt habt ihr gehört, wie sehr Klaus für Naturwissenschaften brennt. Wie spannend es sein kann, sich in solche Themen reinzufuchsen, immer Neues dazuzulernen und anderen davon zu erzählen. Also, um meine Recherche abzukürzen. Klaus hat sich ganz richtig erinnert. Parallel zur Photosynthese findet nämlich der umgekehrte Prozess statt, die sogenannte Zellatmung. Die Pflanzenzellen der Bäume verbrennen einen Teil des Zuckers zusammen mit Sauerstoff zu CO2 und Wasser. Dabei entsteht Energie, die sie benötigen, um andere für den Baum lebenswichtige Stoffe aufzubauen. Das freigesetzte CO2 wird dann wieder in die Luft zurückgegeben. Und diese Zellatmung findet tatsächlich immer statt. Aber ein Baum nimmt durch die Photosynthese mehr Kohlendioxid auf, als er durch die Atmung wieder an die Umwelt abgibt. Wenn du dir so überlegst, was in den Massenmedien an Wissenschaft repräsentiert wird, welches naturwissenschaftliche Thema würdest du dir wünschen, sollte deiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit bekommen?
Ich glaube ganz ehrlich, das ist diese Metaebene, die mehr Aufmerksamkeit braucht. Es geht nicht so sehr um die einzelne Naturwissenschaft, sondern es geht vielmehr darum, wie funktioniert Wissenschaft überhaupt. Also woher wissen wir, was wir wissen und warum wissen wir, dass wir diesem Wissen auch vertrauen können und wie ist dieser Prozess dahinter? Gerade, ich meine, in diesem Energie- und vor allem in dem klimawissenschaftlichen Bereich, da ist ja auch viel, viel Desinformation unterwegs. Verschwörungen und was nicht alles darüber, wie die Wissenschaft die Politik steuert und also die abgefahrensten Sachen passieren da. Und da werden auch die grundlegendsten wissenschaftlichen Prozesse in Frage gestellt. Und was mich immer wieder fasziniert, ist, dass dann hinterher so genau diese Punkte wieder auftauchen, dass die Wissenschaft ist sich ja gar nicht einig. Sie weiß es ja gar nicht. Wissenschaft ist der professionelle Umgang mit Unsicherheiten. Aber der Punkt ist ja, das, was, sage ich mal, den wissenschaftlichen Prozess durchlaufen hat und hinterher als Ergebnis rauskommt, das ist ja das, was sozusagen die komplette kontroverse Diskussion überlebt hat.
Entschuldigt, dass ich schon wieder unterbrechen muss. Aber was Klaus hier sagt, ist ein ganz wichtiger Teil, den wissenschaftliche Arbeiten durchlaufen, bevor sie veröffentlicht werden. Den Prozess des Peer Review, also den Prozess, bei dem Fachkolleginnen und Kollegen ein Paper auf Herz und Nieren überprüfen, ob die wissenschaftliche Qualität stimmt und die richtigen Methoden angewendet wurden. Erst wenn ein Paper diese Prüfung bestanden hat, wird es in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Man kann also davon ausgehen, dass in diesen wissenschaftlichen Publikationen kein erfundener Bullshit oder Fake News drin stecken. Das heißt, du würdest sagen, dass wir uns vielleicht im ersten Schritt auch noch mehr Journalistinnen und Journalisten braucht, die Naturwissenschaften besser verstehen. Also Klischee ist ja auch immer, die meisten Journalistinnen sind eher Politikwissenschaftler oder Juristen, dass man da noch mehr braucht, die das gut verstehen, damit sie es dann auch klarer kommunizieren können.
Ja, und vielleicht besser auch einordnen können. Genau, weil du im Politikjournalismus ja eine andere Ausgangssituation hast. Ich sag mal, da sind unterschiedliche Positionen gleichermaßen berechtigt und müssen sozusagen gegenseitig ausdiskutiert werden. Und davon lebt das ja auch. Und das ist ja in der Politik und in der Gesellschaft im Allgemeinen vollkommen gut und richtig so. Aber Naturwissenschaft funktioniert so nicht. Also das, was als Ergebnis aus der Naturwissenschaft rauskommt, steht nicht grundsätzlich zur Diskussion. Ich meine, man kann natürlich dann trotzdem hingehen und Ergebnisse verfeinern, man kann den Prozess optimieren, man kann Modelle verbessern, aber es ist nicht so, als ob man jetzt sagen kann, okay, dann stellen wir jetzt mal einen Wissenschaftler, der da viele Jahre zu gearbeitet hat und eine bestimmte Position aufgrund dessen vertritt, also der fachlich, sage ich mal, seine Position vertritt, und dann stellen wir mal jemanden dagegen, der anderer Meinung ist. Und das funktioniert nicht. Es wird aber gemacht. Es wird ständig gemacht. Und das ist nicht okay.
Das ist, glaube ich, auch noch so ein großes Missverständnis zwischen Wissenschaft und Journalismus, dass Journalismus immer noch weiter diskutieren will, obwohl ja die Ergebnisse der Wissenschaft so dastehen.
Ich meine, das heißt ja nicht, dass man nicht darüber diskutieren kann, aber dann geht es vielleicht um andere Diskussionen. Dann geht es nicht darum, ist das jetzt so oder ist das nicht so, sondern okay, hier ist die Situation, was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir jetzt konstruktiv darauf?
Findest du, dass dann insgesamt der Fokus in der Berichterstattung vielleicht mehr dahin gehen sollte, dass wir überlegen müssen, wie können wir Lösungsvorschläge ausarbeiten, wie können wir konstruktiv, sagt man ja dann, auf diese wissenschaftlichen Ergebnisse reagieren? Ist das dann für dich so der Lösungsweg?
Das wäre ein Aspekt, aber ich meine, man muss ja nicht immer über Lösungen sprechen, also vielleicht bietet sich das gar nicht überall an, nur finde ich, müssen wir ein bisschen aufpassen, also im Journalismus, gerade wenn es um Naturwissenschaften geht, dass man nicht so ein, naja, dass man nicht in diese typischen Fettnäpfchen und Stolperfallen tritt, ne? Wie zum Beispiel so ein False Balance zu haben, dass man sagt, wir stellen jetzt eine gleiche Anzahl an Vorteilen den Nachteilen gegenüber oder die gleiche Anzahl an Pro-Meinungen gegen die Kontra-Meinung. Kann man natürlich machen, aber damit wird man dem Thema vielleicht nicht unbedingt gerecht. Also man muss sie dann auch gewichten und einordnen können. Es geht ja nicht um die gleiche Anzahl. Vielleicht ist die eine Meinung vollkommen Pillepalle im Vergleich zu der anderen Position. Das wäre so ein Punkt. Und dass man vielleicht auch einfach mehr einen Blick darauf hat, wer kann eigentlich zu bestimmten Themen sinnvollerweise was sagen und wer ist vielleicht nicht der oder die Geeignete dafür. Ich wurde eine Zeit lang, ich habe mal ein Video veröffentlicht über CO2-Preise und Emissionshandel. Und daraufhin kam tatsächlich immer wieder Anfragen an mich, ob ich als Experte für CO2-Preissysteme irgendwo zu was sagen könnte. Der für mich so ein bisschen schockierende Punkt ist daran, ich habe gerade ein kurzes Video dazu veröffentlicht. Das kannst du dir vorstellen wie ein Schülerreferat. Und das reicht, um als Experte zu gelten. Ich meine, ich weiß das zu schätzen, dass Leute mit mir sprechen wollen, das finde ich schön. Aber das heißt nicht automatisch, dass nur weil ich ein Video zu einem Thema gedreht habe, ich deshalb der Experte dafür wäre. Also ich bin ja auch nur der Übersetzer zwischen dem Thema und den Zuschauern. Aber ich habe mir das Thema ja nicht ausgedacht. Ich habe das nicht selbst erarbeitet. Das ist nicht meine Forschung, sondern ich bin ja nur derjenige, der es zusammenschreibt und präsentiert. Das macht mich nicht zu einem Experten. Mhm. Und so finde ich, können wir vielleicht ein bisschen mehr drauf gucken, wer ist denn eigentlich geeignet, um was zu welchem Thema zu sagen.
Das finde ich spannend. Das ist ja auch oft so diese journalistische Haltung, dass man ja selbst gar nicht in allem Experte, Expertin ist, über das man berichtet, sondern man arbeitet sich ja immer nur so ein bisschen ein und weiß von ganz vielem ein bisschen was und wird aber dann trotzdem ganz oft in Talkshows sieht man oft Journalisten, die aber ja vielleicht gar nicht die besten Ansprechpartner dafür sind.
Vielleicht sind sie trotzdem gute Ansprechpartner. Ich möchte denen das ja auch gar nicht absprechen. Und vielleicht haben sie auch sehr, sehr, sehr viel zu einem Thema zu sagen oder sind aufgrund ihres Journalismus sozusagen geeignet, weil sie in der Lage sind, ein Thema verständlich und zugänglich zu präsentieren. Und das ist ja auch ein Wert an sich. Aber das ist natürlich dann trotzdem die Frage, naja, mit welchen Fragen man an wen rangeht.
Okay, dann würde ich einen Cut machen, damit wir das noch mal ein bisschen auflockern, die Sache. Ich habe mir so ein kleines Spiel überlegt. Ich sage dir immer einen Begriff oder einen Namen und du sagst mir einfach kurz spontan dazu, was dir dazu einfällt.
Mhm.
Okay, das erste ist Armin Maywald, also Armin von der Sendung mit der Maus.
Ach nee, funktioniert ja nicht. Ich wollte dir was zeigen, aber ist ja, nee.
Dann beschreib kurz, was du mir zeigen wollen würdest.
Das ist ein kleiner Bilderrahmen auf meinem Schreibtisch, auf dem draufsteht, what would Armin say?
Und was?
Also ich bin ein ganz, ganz großer Armin Maywald-Fan und ich bin einfach begeistert davon, wie der es schafft, Themen aufzubereiten und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, zugänglich zu machen. Der schafft es auf eine Art zu sprechen und Themen darzustellen, die gleichermaßen für Kinder zugänglich und verständlich sind, aber genauso ansprechend für Erwachsene sind. Ich schaue seine Beiträge auch jetzt noch. Ich bin überzeugt davon, die sind nicht dafür gemacht, nur Kinder anzusprechen. Der hat irgendwie eine Art, über die Ansprache von Kindern Erwachsene zu erreichen. Und ich bin total begeistert davon, weil man mit der Technik, sage ich mal, mit der Art, wie er das macht, selbst die komplexesten wissenschaftlichen Themen Leuten zugänglich machen kann. Ich finde man super.
Ich glaube, die Maus wird ja auch zu 40% von Erwachsenen geschaut. Also ich glaube, da kann man viel davon abschauen.
Wird ja, mich nicht überraschen.
Ja. Und du hast ja auch selbst schon mal einen Film für die Maus gedreht, habe ich gesehen.
Naja, was heißt für die Maus? Also das war jetzt nichts Offizielles. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie im Auftrag des WDRs gewesen oder so. Aber die Maus hatte, ich muss gerade überlegen, 7. Mai, glaube ich, Geburtstag, 50 Jahre Sendung mit der Maus. Und zu dem Anlass habe ich mich selber mal an so einer Sachgeschichte probiert. Mal angenommen, ich wäre Armin, wie würde ich einen Beitrag dann zu einem Thema machen? In dem Beispiel vom Recycling des Inhalts der Biotonne, also unserem Biomüll, wie wird aus Biomüll dann in dem Fall Kompost? Und dann bin ich einen Tag zu einer Kompostierungsanlage, zu einem Kompostwerk gefahren und habe das gefilmt und habe hinterher dann einfach den Beitrag zusammengeschnitten und dann so vertont, als ob Armin denn, also was ich glaube, was Armin in der Situation gesagt hätte. So im Nachhinein, klar, natürlich würde ich es auch wieder ein bisschen anders machen und hier und da denke ich mir, naja, das hätte man noch Armin-Neger machen können, aber ja.
Aber kann man sich auf YouTube anschauen?
Kann man sich auf YouTube anschauen, ja.
Was hast du dir denn da von Armin abgeschaut?
Es gab jetzt die coole Situation, dass die Sendung mit der Maus mal so ein Special veröffentlicht hat. Wie entsteht eigentlich eine Sendung mit der Maus? So eine Art Making-of, mal die Ralf-Beiträge und mal die Armin-Beiträge. Was passiert da so und wie sind die aufgebaut? Und das war für mich total interessant zu sehen, wie Armin seine Beiträge macht. Und der fährt irgendwo hin, seinem Team, dann erkundigt er sich und versucht alles irgendwie mitzunehmen und zu filmen und so weiter. Und dann gehen wieder zurück und schreibt jemand aus dem Team so einen groben Entwurf dieses Beitrags und die schneiden den auch schon. So, und dann kommt Armin wieder ins Studio und dann gehen die den geschnittenen Film durch, auf dem noch keine Tonspur oder keine Sprachspur drauf ist. Und dann gehen die es durch und dann sagt der Autor dem Armin sozusagen an der Stelle, ne, da habe ich mir vorgestellt, würdest du wahrscheinlich dies und das sagen und so. Und dann sagt Armin, ja, genau, dann können wir so machen. Ja, nee, hier, das würde ich vielleicht anders machen. So, und dann stimmen die sich so ein bisschen ab. Und dann ohne Skript geht Armin in die Sprachkabine, in das Tonstudio sozusagen, kriegt ein Mikrofon vor sich, dann hat er einen Fernseher da und dann läuft der Beitrag und dann erzählt er einfach, wie das da war, wo die waren. Und dann erzählt er das einfach so ein bisschen so wie so eine, keine Ahnung, wie man seinen Enkeln erzählt, ne, wie das so war früher. Und einfach so unglaublich locker und ja, und dann sieht man hier dies und das und oh, da könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie lange das alles gedauert hat. Zu der Zeit, wo ich gezielt versucht habe, das nachzumachen, bin ich aus dieser Sprechweise auch gar nicht wieder rausgekommen. Da habe ich tagelang so gesprochen wie Armin, einfach weil das witzig war. Das hatte ich einmal dann irgendwie im Kopf und dann, ja. Und dann stellt er natürlich auch immer so Fragen so dazwischen. Und was heißt das Ganze jetzt? Und so weiter, ne?
Mhm.
Wo ich mir gesagt habe, okay, ja, das ist so ein typisch Armin-Ding. Das schnappe ich mir mal und versuche das mal aufzubereiten.
Bevor wir uns jetzt total über Armin verquatschen, der nächste Begriff ist MyLab, der YouTube-Kanal.
Ja, sehr, sehr cool. Unglaublich wichtig und auf so vielen Ebenen, glaube ich, wertvoll gesellschaftlich. das ist nicht mehr nur ein YouTube-Kanal im Sinne von, kann man mal gucken, ist ganz gut gemacht irgendwie, sondern die hat wirklich eine gesellschaftliche Relevanz, glaube ich, jetzt insbesondere aufgrund der Corona-bezogenen Videos. Aber auch die, und das ist ja der springende Punkt, eigentlich schließt sich da so ein bisschen der Kreis auch zu dem, was ich vorher gesagt habe, weil Mai kannst du so vielen Themen was sagen, nicht weil sie Expertin ist für so viele Themen, ganz sicher nicht, sondern weil sie Expertin ist für diesen wissenschaftlichen Prozess und weil sie in der Lage ist, wissenschaftliche Paper zu lesen, zu verstehen, einzuordnen und bewerten zu können, darüber was sagen zu können. Was ist daran gut, was ist daran methodisch vielleicht ein bisschen unsauber und ist damit in der Lage, durch das reine Auswerten von bestehenden wissenschaftlichen Papern zu allen möglichen Themen was zu sagen. Und zwar qualitativ extrem hochwertig und so, dass es auch wissenschaftlich wirklich fundiert ist. Und übersetzt das in allgemeinverständliche Sprache, weil das ist ja der Punkt bei Wissenschaftssprache. Erstens ist das eine sehr, sehr spezifische Sprache. Das ist nicht leicht, da reinzukommen und sich darin zurechtzufinden.
Ich glaube, das lernt jeder kennen, wenn man mal sich das erste Semester an der Uni einschreibt und sich erstmal ein bisschen verloren fühlt, wenn man die ersten Paper lesen muss und sich denkt, was wollt ihr mir hier sagen?
Wo bin ich hier? Ja, absolut, absolut. Ist total nachvollziehbar. Und ich meine, man muss natürlich jetzt auch sehen, der Sinn eines Papers ist es ja nicht, möglichst zugänglich und allgemeinverständlich zu sein, sondern da hat jetzt diese komplexe und abstrakte Sprache ja wirklich einen Sinn und einen Mehrwert. Und darum gehört die da auch hin. Aber gerade der Punkt macht es auch umso wichtiger, dass es wieder Wissenschaftskommunikatoren und Wissenschaftsjournalisten gibt, die in der Lage sind, das zu übersetzen in eine zugängliche Sprache. Da habe ich jetzt wieder ein Beispiel. Ich bin zum Beispiel jemand, der sehr gerne und bewusst den Begriff Energieverbrauch und Energieerzeugung nutzt. In dem Wissen, dass das thermodynamisch nicht richtig ist, weil Energie wird nicht verbraucht oder erzeugt. Und trotzdem nutze ich diesen Begriff, weil im Alltag, in der Regel, wenn man mit Leuten darüber spricht, geht es gar nicht um die Thermodynamik. Wenn es um die Thermodynamik geht, dann muss man auch präziser sein. Da muss man auch mit der Art und Weise, wie man spricht und den Worten, die man nutzt und der Formulierung, da muss man dann aufpassen. Aber wenn es um, keine Ahnung, die Energiewende geht, wie viel Strom kommt denn aus welchen Windrädern? Ja, ist doch egal, kannst auch sagen Energieerzeugung, weil dann kommt es nicht auf die wissenschaftliche Präzision an, sondern dann kommt es aufs allgemeine Verständnis an.
Da habe ich gerade meine Physiklehrerin im Ohr gehabt. Es gibt keinen Energieverbrauch.
Ja, und ich meine, in der Sache ist es ja richtig, aber welchen Mehrwert hast du dadurch, den Leuten das unter die Nase zu reiben in Situationen, in denen es darum gar nicht geht?
Ja, der nächste Begriff ist Fridays for Future.
Ja, beeindruckend. Das wäre so das Erste, was mir dazu spontan einfällt. Also ich weiß gar nicht mehr, wann das so richtig losging. War das 2019 oder 18?
Ich glaube 18.
18, ne?
Ja.
Also gegen Ende des Jahres. Auf jeden Fall kurz vorher habe ich noch gedacht, ob ich mal ein Video drehe zu dieser Generationenfrage, weil ich meine eigene Generation nicht verstehe. Weil es so offensichtlich ist, dass es so, wie das gerade läuft, nicht weitergehen kann. Und trotzdem sagt keiner was. Und mein Eindruck war immer, solange der Handyakku geladen ist, man ein Ladegerät dabei hat und WLAN da ist, sind wir irgendwie zufrieden und damit auch irgendwie abgestumpft und interessieren uns nicht mehr für das große Ganze. Stellt sich raus, war vollkommen Unsinn. Gut so. Das habe ich komplett falsch eingeschätzt. Und offensichtlich war bis zu dem Zeitpunkt, also gab es wohl viele Leute, die so dachten wie ich und dann auch gleichermaßen nichts getan haben, weil man sich dachte, die anderen sehen das ja nicht so. Und dann ist eine riesige Bewegung draus entstanden und die so unglaublich Druck macht. Und ich glaube, was uns noch lange und noch viel, viel stärker beschäftigen wird demnächst, ist nicht diese Klimaschutzfrage, sondern die darunterliegende Generationenfrage. Und ich glaube, dass da noch sehr, sehr, sehr viel aufzuarbeiten ist.
Klimakrise. Ist das ein Begriff, den du sagst oder sagst du eher Klimawandel?
Ich sag beides. Ich habe ja sehr viel zu tun mit Wissenschaftlern. Das ist ja mein Job dann sozusagen auch im Auftrag von Forschungszentren oder für Öffentlich-Rechtliche oder so, aber dann in Abstimmung mit Forschenden über verschiedene Themen zu sprechen. Insofern kommt es dann sehr, sehr oft vor, dass ich diese Frage stelle. Nennen wir das jetzt Klimakrise oder nennen wir das Klimawandel? Und die meisten Wissenschaftler sagen, um Himmels Willen, wir nennen das Klimawandel. Diese Diskussion gibt es auch gar nicht, weil wir beschreiben hier eine statistische Veränderung. Also man kann die natürlich bewerten, aber das ist ein späterer Punkt. Erstmal beschreiben wir die und das ist unsere Aufgabe. Und aus der Perspektive ist es halt Klimawandel und gleichzeitig finde ich den Begriff Krise genauso berechtigt, weil Wandel erstmal so wertneutral ist, dass es natürlich auch das Handeln dagegen na, ich will jetzt nicht sagen bremst, aber es gibt ja auch, ich meine, ja gut, die Dinge verändern sich eben, ne? Haben sie immer schon getan, könnte man jetzt meinen. Ist Quatsch natürlich, weil es geht ja um die Rate der Veränderung, um die Qualität auch. Und deshalb bin ich dazu übergegangen. Ich sage Klimawandel, wenn es um die Beschreibung der statistischen Veränderung geht, um die globale Durchschnittstemperatur, dann sehe ich auch keinen Grund, das Krise zu nennen. Also das ist einfach eine sehr, sehr sachliche Sache. Und da ist es einfach eine Beschreibung der Situation. Es ist, wie es ist. Und ich sage Klimakrise in dem Moment, in dem es um unseren gesellschaftlichen Umgang damit geht. Weil da hätten wir was gegen tun können. Auch rechtzeitig schon. Wir wussten schon früh genug Bescheid und haben wissentlich nichts getan. Oder viel zu wenig. Und darin liegt die Krise.
Das nächste ist Klima vor Acht.
Ein aus meiner Sicht unglaublich wichtiges Projekt, auch wenn ich selbst mich gar nicht unbedingt als Zielgruppe dafür sehen würde. Aber vielleicht beschreibe ich das Projekt kurz. Die Idee ist, der Klimawandel und die Klimakrise sind so wichtige, so schwerwiegende Themen, dass die doch eigentlich es verdient hätten, in den Öffentlich-Rechtlichen sehr prominent tagesaktuell behandelt zu werden. Durch Berichterstattung, durch Hintergrundwissen, durch ein Format, das sozusagen der Schwere dieses Themas gerecht wird, dadurch, dass es sozusagen an einem sehr prominenten Sendeplatz sehr regelmäßig läuft. Und jetzt hat es eine Gruppe an Leuten gegeben, die sich gesagt haben, naja, eigentlich wäre ja der perfekte Sendeplatz für so ein Thema so dieser Sendeplatz vor acht im Ersten, da wo Börse vor acht und Wissen vor acht und Wetter vor acht läuft. Warum sollte es nicht auch ein Klima vor acht geben? In dieses Projekt bin ich mit eingestiegen und wir haben die letzten Monate über da 6 Pilotfolgen sozusagen als so eine kleine Staffel produziert, wie tagesaktuelle Klimaberichterstattung und Hintergrundformate, wie das so aussehen könnte.
Und ich finde auch mit einer unglaublichen Bandbreite an Themen tatsächlich, von Mooren über Kipppunkte, über Abwrackprämie.
Wir haben da lange drüber diskutiert und ich meine logischerweise festgestellt, dass es ohne Ende Themen gibt. Der große Aufwand bestand darin, eine Wahl zu treffen, welche nehmen wir denn und in den Themen, was behandeln wir denn darin und warum behandeln wir bestimmte Dinge nicht? Weil ich meine, das ist ein 5-Minuten-Format, ne? Da musst du sehen, du kannst nicht auf alles eingehen. Und das war ein schwerer Prozess, die Auswahl zu treffen. Aber ich denke, es ist eine recht schöne Auswahl geworden an Themen, um auch in der Breite darzustellen, ne? Wie könnten Hintergrundwissensformate aussehen, wie könnten tagesaktuelle Berichterstattungsformate aussehen, wobei man dazu sagen muss, wir konnten das natürlich, das ist ein ehrenamtliches Projekt, wir konnten das nicht tagesaktuell produzieren, sondern wir haben dann gesagt, okay, wir tun mal so, als ob das an dem Tag X produziert worden wäre, aber wir haben uns natürlich mehr Zeit gelassen, das vorzubereiten, einfach weil wir in dem Rahmen ja gar nicht die Möglichkeiten haben, die jetzt ein großer Sender hätte.
Aber ihr habt schon Rückmeldungen dazu bekommen, oder? Von Sendern, wie ich das mitbekommen habe, dass Interesse besteht.
Ja, und wir sind da auch vorher, schon vor der Veröffentlichung der Folgen im Gespräch gewesen. Wir haben auch so einen öffentlichen Brief gestartet, Unterschriften gesammelt, so im Sinne von, das ist unsere Idee, wir halten die für wichtig, wer hält die noch für wichtig, wir wollen die den Sendern präsentieren. Und das wird auch manchmal so ein bisschen, sage ich mal, ja, ich will nicht sagen falsch verstanden, aber es wird auf sehr unterschiedliche Arten verstanden. Es geht natürlich nicht darum, dass wir ein Format im Ersten produzieren wollen. Wir sind eine Gruppe ehrenamtlicher Leute, die der Meinung sind, dass das eine gute Idee wäre und wir tun das, was wir tun können, um zu zeigen, wie wir uns das vorstellen. Wenn jetzt so ein Sender diese Idee aufgreift, dann muss er das natürlich selber produzieren oder irgendwie produzieren lassen oder wie auch immer. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Wir wollen nur zeigen, so könnte das aussehen. Und dementsprechend sind wir auf die Sender auch zugegangen. Am Anfang war das nicht ganz so einfach mit den Öffentlich-Rechtlichen, weil die der Meinung sind, wir machen ja schon genug und na, nicht falsch verstehen, die machen viel, aber die machen nicht das, wo wir der Meinung sind, dass das ergänzend eigentlich ein ganz wichtiger Punkt wäre. Also ein wichtiges Puzzlestück, das es nämlich eben noch nicht gibt. Und am Anfang war das ein bisschen schwierig, da in Kontakt zu kommen. Inzwischen hat sich das ein bisschen verändert und da sind wir in Gesprächen, aber ich kann darüber ehrlich gesagt nicht allzu viel sagen, weil ich da nicht drin bin. Das ist ein Projekt mit vielen Leuten. Wir sind, ich würde mal tippen, so um die 30 Leute. Genau, dann gibt es natürlich so eine Kerngruppe, sage ich mal, die das gestartet und initiiert hat, die dann diese Gespräche führt.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalismus. Die beiden Begriffe sind jetzt schon ein paar Mal gefallen, sind aber nicht ganz dasselbe. Klaus macht zum Beispiel Wissenschaftskommunikation für Forschungsinstitute. Er erklärt in Videos deren Arbeit und neue Erkenntnisse. Das Ganze ist dann eine Auftragsarbeit, für die er vom Forschungsinstitut bezahlt wird. Das Institut darf dann beim Inhalt oder der Umsetzung mitreden, weil das Video ja ihren Interessen entsprechen soll und das vermittelt werden soll, was sie erforscht haben. Es ist also kein unabhängiger Journalismus. Auch wenn Klaus das Video sonst nach journalistischen Standards produziert hat, also sauber recherchiert oder Fakten überprüft. Zur Wissenschaftskommunikation gehören zum Beispiel auch Science Slams, wo WissenschaftlerInnen ihre Forschungsarbeit auf unterhaltsame Weise einem Publikum präsentieren. Beim Wissenschaftsjournalismus werden wissenschaftliche Themen durch JournalistInnen einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Sie sind damit professionelle BeobachterInnen, die von außen auf die Wissenschaft schauen. Die JournalistInnen übersetzen im Grunde wissenschaftliche Erkenntnisse, sodass sie alle verstehen können. Und JournalistInnen haben einen kritischen Blick darauf, wie der Forschungsprozess abgelaufen ist zum Beispiel oder ob es widersprüchliche Studien gibt. Jetzt haben wir auf der einen Seite dieses Klimaberichterstattung zur Primetime im klassischen Fernsehen und du bist aber ja eingestiegen mit Videos auf YouTube. Wo siehst du denn so eine wichtige Zielgruppe, die du erreichen möchtest? Womit geht das für dich am besten? Ja, und wen möchtest du überhaupt erreichen?
Ja, das ist der Punkt, warum ich gerade gesagt habe, Klima vor acht ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtiges Format, aber ich selbst wäre wahrscheinlich gar nicht die Zielgruppe. Sondern die Zielgruppe von Klima vor acht sind natürlich die Leute, die im linearen Fernsehen die Nachrichten schauen und dann eben die paar Minuten davor. Das sind auch viele Leute und auch sehr wichtige Leute. Insofern ist es wichtig, dass die angesprochen werden. Aber ich selbst schaue sowas eher nicht, beziehungsweise bin in anderen Bereichen unterwegs, was nicht heißen soll, dass ich keine Nachrichten lese oder schaue oder mich nicht informiere, aber auf andere Arten. Und mir fehlte, ehrlich gesagt, auch einfach ein Format, das mich anspricht. Und damit habe ich es mir ja verhältnismäßig leicht gemacht. Ich habe einfach dann irgendwann angefangen, dieses Format zu produzieren, das mir fehlte. Das klingt jetzt sehr egozentrisch, aber ich bin die Zielgruppe meines Kanals. Ich produziere einfach das, von dem ich glaube, das müsste mal so gemacht werden und das würde ich gerne so sehen. Aber ich meine, offensichtlich und zum Glück bin das nicht nur ich. Und die Zielgruppe, um das vielleicht so mal auf den Punkt zu beantworten, sind Menschen, die grundsätzlich offen sind für interessante neue Themen, aber vielleicht, also erstens nicht unbedingt einen fachlichen Hintergrund in dem Bereich haben und vielleicht auch noch gar nicht wissen, wie interessant diese Themen sind. Also ich gehe nicht über den Ansatz daran, dass man gezielt die Themen sucht oder sich schon dafür interessiert oder überhaupt des Themas wegen sich die Sache anschaut, sondern die Idee, ob das wirklich so funktioniert, weiß ich nicht, aber die Idee aus meiner Sicht ist, man schaut sich diese Videos an, weil man weiß, das ist kurzweilig und unterhaltsam und nett gemacht und da steckt viel Liebe in der Gestaltung, das ist abwechslungsreich und man genießt einfach die Zeit, sage ich mal, sich das anzuhören. Also es ist keine verschwendete Zeit, das ist nicht so wie besonders anstrengendes Lernen oder so, sondern man schaut sich die Videos an, weil man sich denkt, ach cool, da habe ich schon mal ein Video von gesehen, das war ganz witzig und deshalb schaue ich mir dieses andere jetzt auch an. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht, aber weil ich davon ausgehe, dass es auf eine vergleichbare Produktionsqualität hinausläuft und damit sozusagen vielleicht auch ein Zuschauererlebnis, schaue ich mir das jetzt mal an. Das ist so meine Hoffnung dahinter.
Ich glaube übrigens, dass es gar nicht egoistisch ist, von sich auszugehen, weil meistens ist es ja dann auch irgendwie, man spürt dann mehr, dass jemand da dahinter ist und das ist dieses Authentischere dann letztendlich.
Also es ist erstens authentisch und es fällt mir nicht schwer, authentisch zu sein. Das ist das Schöne, weil ich muss ja eigentlich nichts anderes machen als sonst auch oder die Begeisterung, sage ich mal, rüberbringen für die Themen, für die ich ja sowieso eine Begeisterung habe. Und muss natürlich auch dazu sagen, man kennt keine andere Zielgruppe besser als ich selbst. Und insofern ist es für mich einfach, meine Zielgruppe zu kennen. Aber es könnte natürlich jetzt auch sein, so rein theoretisch, dass meine Zielgruppe winzig klein wäre, weil nicht viele Leute so drauf sind wie ich. Aber die Zahlen sagen was anderes, von daher ist das auch okay.
Das muss ich jetzt nochmal betonen. Klaus' YouTube-Kanal Joule ist wirklich erfolgreich. Das meistgeklickte Video hat 1 Million Aufrufe. Thema? Heizungsthermostate. Da sagt nochmal jemand, Wissenschaft klickt nicht gut. Wenn wir mal in die YouTube-Kommentarspalten bei dir oder auch ins echte Leben schauen, hast du schon mal mit Menschen zu tun gehabt, die den menschengemachten Klimawandel geleugnet haben? Und was würdest du solchen Menschen entgegnen?
Nee, im echten Leben sehr, sehr, sehr wenig. Da gibt es durchaus welche, die auf die Energiewende als Prozess nicht gut zu sprechen sind. Und da kann man auch viel dran kritisieren, ne? Also es wird auch oft in den Kommentaren so dargestellt, als ob ich mit den Videos versuche, sozusagen dieses politische Projekt irgendwie gut darzustellen oder gut aussehen zu lassen und so weiter. Und mir ist sehr wohl bewusst, dass das politisch ausgesprochen umstritten ist. Also nicht das Ob, sondern das Wie. Und dass es da sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen und Arten gibt, wie man das machen könnte. Genau, aber auf den Klimawandel bezogen, im echten Leben eher weniger. Online viel natürlich, aber da muss man natürlich auch immer wissen und im Hinterkopf haben, dass da eine sehr, sehr kleine Gruppe von sehr lauten Leuten unterwegs ist und der überwiegende Teil der Zuschauer gar nicht erst kommentiert. Deshalb darf man das nicht falsch gewichten. Das wäre nämlich auch so ein potenzielles False Balance-Ding, wenn man sich jetzt sozusagen die Kommentare alleine anguckt und daraus, sage ich mal, versucht, irgendwas Repräsentatives zu schließen. Das kann man so nicht machen. In den Klimaleugnungskommentaren spiegelt sich halt auch unglaublich viel. Also das ist ja keine Klimaleugnung, sondern das ist eine Wissenschaftsverweigerung. Man macht sozusagen zu vor den wissenschaftlichen Methoden. Entweder weil man die Hintergründe nicht kennt und die Methoden nicht kennt oder weil es eigentlich egal ist, weil man sich so ein bisschen darauf verlässt, dass andere die nicht kennen. Also das kann vielleicht unbeabsichtigt sein. Ich will gar nicht ausschließen, dass es viele Leute gibt, die sehr wohl wissen, was sie da tun und das sehr gezielt und bewusst machen. Ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, fand ich sehr interessant, der in dem Klimabereich unterwegs ist und da auch ein sehr öffentlichkeitswirksames Format hat und der normalerweise sehr viele Klimaleugnungs- oder Wissenschaftsleugnungskommentare bekommt. Und der mir berichtet hat, in dem Moment, wo Corona anfing, hörte das auf. Es war alles weg. Normalerweise tagtäglich kommen die E-Mails rein, lange, lange E-Mails von in der Regel Männern, die viel Zeit haben, viel zu schreiben, wo ich mir auch immer denke, ich freue mich über diese E-Mails, weil wenn die mir die schreiben, dann verbringen die ihre Zeit nicht damit, irgendwas Destruktives zu tun. Und diese E-Mails kenne ich also und jetzt so langsam, wo Corona mehr, ich will jetzt nicht sagen zu Ende ist, aber wo sich mit den Impfungen Stück für Stück die Themen wieder verlagern und die Schwerpunkte, sagt er, geht das wieder los. Und jetzt kommen wieder die E-Mails rein darüber, das Klima hat sich schon immer geändert und was nicht alles. Sehr, sehr, sehr interessant. Und an der Stelle habe ich mich in dem Gespräch, habe ich mich auch ein bisschen darüber geärgert, dass ich seit Corona mehr oder weniger keine eigenen Videos mehr, auch vorher schon nicht mehr auf meinem eigenen Kanal veröffentlicht habe, weil ich damit diesen Vergleich nicht mehr habe. Ich hätte das nämlich gerne mit meinen eigenen Erfahrungen verglichen, um zu gucken, wäre das bei mir auch so gewesen. Weil das würde, aber das ist natürlich keine Ahnung, was da dran ist, aber das würde so ein bisschen implizieren oder dafür sprechen, dass es wirklich bei der Klimaleugnung nicht um das Klima geht, sondern um
die Wissenschaftsleugnung direkt an sich. Ja.
Genau. Dass man dann einfach auf ein anderes Thema aufspringt, weil man merkt, das kann ich jetzt bei Corona anwenden und da natürlich eine viel größere Zielgruppe, damit habe ich einen viel größeren Impact darauf. Aber ich weiß nicht, ob das so ist. Naja, fand ich interessant.
Aber antwortest du dann auf so eine lange E-Mail oder denkst du, da ist irgendwie schon alles verloren und das bringt gar nichts, da jetzt dem noch zu antworten?
Auf E-Mails antworte ich in der Regel in solchen Fällen nicht, aus zeitlichen Gründen. Es gibt auch viele andere konstruktivere E-Mails, wo ich nicht dazu komme, was mir total leid tut auch. Manchmal geht da ein bisschen was unter. Bei Kommentaren ist es manchmal so, dass ich mich drauf einlasse. Das ist erstens eine Frage des Tons. Also wer von vornherein schon irgendwie offensichtlich macht, dass es ums Pöbeln geht, natürlich gehe ich da nicht drauf ein. Da hat Mai auch ein tolles Video letzte Tage zu gemacht, wo sie sagte, der größte Hebel, den man als Mitkommentierer hat, wenn man solche Kommentare sieht, die größte Macht, die man hat, ist, sich nicht triggern zu lassen und das einfach versanden zu lassen. Mhm. Das landet auf der zweiten Seite von Google. Das ist damit weg. Aber in dem Moment, wo man sich damit beschäftigt und sich darauf einlässt, da holt man das natürlich wieder an die Oberfläche. Mhm. Und dann ist das immer sehr sichtbar. Deshalb würde ich auf destruktive Sachen erstmal gar nicht eingehen. Manchmal gelegentlich, denke ich mir, ist es einfach genug und konstruktiv genug, da kurz, simpel und zur Info drauf zu antworten, auch sehr sachlich. Und oft genug wundere ich mich hinterher darüber, dass das tatsächlich dann sogar zu einer sachlichen Auseinandersetzung damit führt. Man muss vielleicht nicht der gleichen Meinung dann sein, aber oft genug ist es dann doch sachlich und nicht trollig. Aber sobald es die ersten Anzeichen gibt von, da trollt jemand, ja, in dem Moment, wo man sozusagen die ursprüngliche Frage beantwortet hat und dann rumgepöbelt wird mit der nächsten Frage, ja, aber das und das und was ist überhaupt mit China und wir können das, ne, und also da gibt es ja so eine lange Liste und dann, sag ich mal, geht man von dem Thema zu dem. Sobald da ansatzweise so ein Muster zu erkennen ist, dass da Leute trollen, muss man es einfach auslaufen lassen.
Okay, Dann beenden wir das Desinformationsthema auch an der Stelle, damit man das gar nicht länger auf den Tisch bringt. Mir geht es beim Thema Klimawandel ganz oft so, wenn ich viel gelesen habe, Dokus angeschaut habe und dass ich dann irgendwann immer an diesen Punkt gelange, wo man so ein bisschen verzweifelt zurückbleibt und irgendwie erscheint das so ein bisschen ausweglos. Geht dir das auch manchmal so? Und was machst du dann?
Nee, tatsächlich geht mir das nicht so. Also ich lese und höre und sehe das oft von anderen Leuten. Ja, ich weiß nicht, vielleicht blende ich da auch was aus oder so, aber ich denke mir andererseits auch, wem wird's denn helfen? Also was wäre konstruktiv damit getan, wenn ich der Meinung wäre, dass das ausweglos wäre?
Das ist dann so feststeckend und nicht mehr aktiv was dagegen tun.
Ja, also und selbst wenn, also ich meine, der Klimawandel lässt sich ja nicht vermeiden. Wir sind ja schon mittendrin. Es geht nicht darum, ob wir den stoppen oder nicht. Der läuft. Aber es geht ja schon darum, um wie viel können wir ihn bremsen und wie viel können wir noch vermeiden. Und wenn ich jetzt der Meinung bin, es hilft alles nichts und ich daraus dann dann sozusagen mich selber ausbremsen würde, dann wäre ja weniger erreicht, als wenn, aber ich tue trotzdem das, was ich im Rahmen meiner Möglichkeiten kann. Ich denke mir auch immer, ich könnte ja mehr machen und ich merke auch, wenn ich an meine Grenzen komme und dann merke ich auch, nee, das geht heute nicht, du machst heute nichts oder du genießt das heute mal, dieses ganze Thema Klimawandel nicht anzufassen. Also oft, keine Ahnung, dann werde ich eingeladen zu irgendwelchen, ja, auch so ehrenamtlichen Projekten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, irgendwie auch so einer lokalen Ebene, wollen wir nicht mal was anpacken, wollen wir nicht mal was machen und ich denke mir ja immer, ich finde das schön, aber ich kann das nicht. Ich beschäftige mich sowieso den ganzen Tag mit dem Thema. Wenn ich aus dem Büro rausgehe, will ich das nicht mehr anfassen. Und das ist natürlich auch frustrierend, weil ich mir denke, ich könnte natürlich noch ein paar Stunden. Aber vielleicht würde mich das auch kaputt machen, weiß ich nicht.
Findest du, solche wissenschaftlichen Themen sollten immer ernst und sachlich erklärt werden? Oder ist da manchmal die emotionale Basis oder Humor viel hilfreicher?
Ja, unbedingt, unbedingt. Also ich glaube auch wirklich, dass das ein Punkt ist, der auch fehlt, ne? Wenn wir mal gucken an Formaten, was gibt es und was fehlt noch. Und es gibt so viele Formate, die das so ernst nehmen und sich sagen, und das, wir müssen jetzt aber und das ist dringend und das ist seriös und ihr ganzen Politiker versteht das alle nicht und ihr seid alle scheiße. Und wahrscheinlich ist da auch viel dran, aber damit erreichst du auch nicht alle. Und es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, einschließlich mir, muss ich zugeben, von den Leuten, die gerade in diesem Klimakommunikationsding so richtig, richtig Dampf machen, bei denen ich zumache. Ich sehe, das kommt von dieser und jener Person, will ich nicht. Mhm. Auch wenn ich weiß, in der Sache hat die Person absolut recht, aber ich mache dazu, weil ich mir denke, ich kann es nicht mehr hören. Es tut mir leid, aber...
Weil es einfach zu viel ist.
Das ist dann zu viel des Guten. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen mehr irgendwie so die vielfältige menschliche Perspektive mit reinnehmen, dass wir auch einen Bedarf haben für einen sehr lockeren Umgang mit Themen, für Humor, für Satire, für Sarkasmus und für diese ganzen anderen Aspekte, in die man das Thema natürlich auch einfließen lassen kann. Man kann sich ja trotzdem mit einem sehr seriösen Thema auf andere Arten auseinandersetzen.
An dem Punkt war ich Klaus sehr dankbar für seine Ehrlichkeit. Auch wenn er dieses Gefühl von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit nicht kennt, das ich manchmal habe, wenn ich mich zu viel mit der Klimakrise beschäftige. Auch er hat Momente, in denen er mal abschalten muss und sich nicht den ganzen Tag mit solchen Themen beschäftigen kann. Ich glaube, es ist wichtig, diese eigenen Grenzen zu kennen. Denn wenn man viel über Klimathemen berichten will oder vielleicht auch außerhalb des Journalismus aktivistisch handeln möchte, muss man auch immer auf die eigene mentale Gesundheit achten. Wenn wir gerade bei diesem Veränderungsthema sind, wenn du dir jetzt vorstellst, du könntest einen Tag Intendant von ARD oder ZDF sein, was würdest du ändern im Hinblick auf die Berichterstattung?
Naja, bei ARD und ZDF denke ich immer an Fernsehen, ne? Und das gucke ich nicht.
Aber ist es ja nicht mehr nur.
Aber ist es nicht, genau, das ist ja der Punkt. Deshalb geht mein erster Gedanke gerade in Richtung einer Mediathek. Das ist der Schnittpunkt, an dem ich Öffentlich-Rechtliche nutze, von Funk abgesehen in sozialen Medien.
Ja.
Ich betrachte das mal ganz kurz aus der Perspektive meines eigenen YouTube-Kanals, der nicht öffentlich-rechtlich ist. Ich versuche da möglichst, sage ich mal, öffentlich-rechtlich dran zu gehen, in Anführungszeichen.
Also möglichst ausgewogen, sachlich, gut recherchiert.
Ausgewogen, sachlich, gut recherchiert auch und Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich will da keine Produkte drin haben. Ich will da keine Marken, keine Logos. Da bin ich auch nicht immer konsequent gewesen. Das ist auch eine Haltung, die ist vielleicht auch nach und nach erst gekommen. In den ersten Videos habe ich noch nicht angefangen, irgendwelche Sachen zu verpixeln. Ich meine, da war natürlich auch nichts Bezahltes drin oder so, aber manchmal sieht man, keine Ahnung, auf einem Thermostatkopf sieht man den Hersteller. So, das würde ich heute nicht mehr machen. Da kommt ein Aufkleber drüber oder irgendwas, weil ich ausdrücklich keine Marken nennen möchte und auch nicht im Ansatz, sage ich mal, dazu führen möchte, dass das irgendwie so wirkt. Könnte. Und aus der Perspektive habe ich zum Beispiel auch grundsätzlich die Werbung abgeschaltet auf den Videos. Bedeutet natürlich, ich verdiene da genau gar kein Geld mit. Ist irgendwie ein bisschen blöd, weil wenn es öffentlich-rechtlich wäre, hätte ich wenigstens eine Rundfunkgebühr, habe ich nicht. Und dementsprechend kann ich auch nicht besonders viele Videos auf meinem Kanal drehen, weil da geht viel Arbeit und viel Zeit rein und muss mich also anders finanzieren, geht die Zeit in andere Dinge rein. Und letztens sind die YouTube-Nutzungsbedingungen verändert worden. Da nimmt sich die Plattform beispielsweise das Recht raus, sogar auf meinen Videos Werbung einzublenden. Und natürlich ist ja eine private Plattform, können die ja machen. Ist ja deren, also die stellen die Infrastruktur und wenn die sagen, da läuft jetzt Werbung drauf, dann läuft da Werbung draus. Also man kann das auch so rum argumentieren, aber ich denke mir, weißt du, ich tue da so viel Arbeit rein und da steckt so viel Liebe zum Detail drin. Und das ja ganz bewusst ohne Werbung. Und jetzt kommen die an und kleben da irgendwas drüber. Ich will das nicht. Ich will Zugang zu einer öffentlich-rechtlichen Mediathek. Ich würde gerne irgendwie rüberwechseln, damit ich genau das nicht muss. Aber ich weiß natürlich auch, nur weil ich rüberwechseln würde, würden es natürlich nicht alle Zuschauer. Und dementsprechend wäre damit auch noch nicht unbedingt geholfen. Aber es gab ja diese Diskussion über ein öffentlich-rechtliches, in Anführungszeichen, YouTube. Eine öffentlich-rechtliche Plattform, die vergleichbar ist. Und ich verstehe natürlich, wenn man sich darüber lustig macht, über diese Idee. Weil, mal ganz ehrlich, kann das was werden?
YouTube ist der Platzhirsch
und öffentlich-rechtliche sind groß, behäbig, und langsam. Ja. Und die werden sich nicht in der Geschwindigkeit verändern, wie YouTube sich anpasst. Und dementsprechend, klar, kann man natürlich jetzt sagen, naja, das ist ja sowieso irgendwie eine Schnapsidee, weil die werden nie hinterherkommen, aus der Nutzer- und Zuschauerperspektive genauso gut oder mindestens so gut zu sein. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, das wäre schon wichtig, zumindest dieses Angebot zu haben, ob das jetzt genauso gut und genauso groß ist. Aber ich finde schon, dass es die Möglichkeit geben müsste, soziale Netzwerke, naja, ich will nicht sagen zu umgehen, aber es muss ja eine Alternative geben, finde ich.
Diese Monopolstellung aufzubrechen und quasi an europäische Standards angepasst.
Ja. Naja, ich denke mir, so Öffentlich-Rechtliche haben ja auch so eine Funktion. Es geht ja nicht nur um die Formate und um die Inhalte, die produzieren und präsentieren, sondern es geht ja auch um die Infrastruktur dahinter. Und ich finde, die Mediatheken sind ein Schritt in die richtige Richtung, weil sie dieses Lineare aufbrechen. Aber sie sind immer noch meilenweit entfernt von dem Konzept eines sozialen Mediums. Also du musst dir ja vorstellen, YouTube ist ja gleichermaßen eine Videoplattform, also ein technisches Angebot, um Videos zu hosten und ein soziales Netzwerk. Und das sind grundsätzlich unterschiedliche Ideen, die da aber zusammenkommen. Und eine Mediathek ist jetzt die eine Idee davon, nämlich die Möglichkeit, technisch sowas zu hosten. Aber den anderen Aspekt, das soziale Netzwerk ist es ja, was YouTube so attraktiv macht für Nutzer. Ja. Geht ja nicht nur um die Videos, sondern es geht ja um die Interaktion miteinander unter den Videos. Es geht um das Ganze hin und her. Und Mediatheken sind immer noch, genauso wie Fernsehen, genauso veraltet gedacht, top-down, eine Fließrichtung. Informationen und Daten gehen von einer Seite zur anderen, aber nicht umgekehrt. Also, jetzt komme ich zur Frage endlich zurück. Wenn ich Intendant wäre, ich glaube, das wäre ein Punkt, den ich verändern würde.
Dass so die Mediathek interaktiver wird und man sich mehr beteiligen kann und mitdiskutieren kann. Finde ich spannend.
Ja, dass man auch einen Anreiz hat, sich damit zu beschäftigen, dass man auch von sich aus denkt, boah, da will ich jetzt nochmal hin und nicht, weil, keine Ahnung, ich habe eine Sendung verpasst oder da war doch was, warum nutzt man eine Mediathek? Und das ist gut, mit dieser technischen Grundlage ist ja schon fast alles da. Man muss sie nur zugänglicher machen.
Okay, spannend. Auf deinem Weg in die Wissenschaftskommunikation, welche Herausforderungen gab es da vielleicht auch mal für dich?
Also ich glaube ja, dass ich es grundsätzlich zu einfach hatte. Deshalb fällt mir das gar nicht so. Also ich habe so unglaublich viel Glück gehabt und ich weiß es wirklich zu schätzen, aber es sind so viele Sachen so gut gelaufen, dass ich es nicht allzu schwer hatte.
Glaubst du, es liegt daran, dass es noch gar nicht so viele gibt vielleicht, die das machen? Ist es noch so ein bisschen eine Lücke?
Ja, es gibt wenige, die das machen und dann noch weniger, die das in meinem Themengebiet machen und dann noch weniger, die das auf meine Art machen. Mhm. Und dann kommt ja auch dazu, es ist ja generell auch relativ nischig, ne? Ich meine, es ist ein Thema, von dem wir uns wahrscheinlich einig sind, dass es da mehr geben müsste.
aber es ist trotzdem ein überschaubares Themengebiet. Also Wissenschaftskommunikation ist wichtig, aber es gibt andere Branchen, die ja viel, viel, viel größer sind. So. Was es mir so ein bisschen schwer gemacht hat, war so richtig damit zu starten, weil ich meine, um überhaupt so arbeiten zu können, wie ich arbeiten möchte, muss ich ja etwas gründen sozusagen. Ja, ich muss unternehmerisch tätig werden. Da ist die Situation für ein Unternehmen, das nicht darauf ausgerichtet ist, möglichst schnell, möglichst groß zu werden und irgendwie Umsatz zu machen und Gewinn zu erzielen. Das ist ja überhaupt nicht die Motivation. Und für die Unternehmen ist das gar nicht so einfach, sage ich mal. Oder wäre es ganz angenehm, es gäbe noch irgendwie ein paar andere Möglichkeiten. Das ist nicht so einfach. Und wenn man dann irgendwie Mitarbeiter einstellen möchte und so weiter, das ist kein Wissenschaftskommunikationsthema. Mhm. Das ist halt generell.
Wollte ich gerade sagen, also es ist jetzt hauptsächlich quasi darauf bezogen, dass du das Ganze aus einer selbstständigen Position raus machst und jetzt nicht in der Redaktion Wissenschaft, sondern weil du das wirklich auf eigenen Beinen stehend aufziehst. Aber es ist ein wichtiger Punkt.
Was ich aber auch sehr bewusst mache, weil ich die Dinge ja auf eine sehr besondere Art machen möchte. Ich bin ja nicht ursprünglich oder von der Ausbildung Journalist, sondern komme aus einer ganz anderen Richtung. Und der Grund, warum ich das mache, was ich mache und warum ich das so mache, wie ich das mache, ist ja, weil mir das fehlt, weil ich mir denke, das müsste es geben, aber das gibt es so in der Form nicht. Und dementsprechend wäre natürlich auch nicht geholfen, mir jetzt in dieser Situation dann zu sagen, ich steige irgendwo anders ein, weil sonst gäbe es das ja schon.
Wenn uns jetzt hier Leute zuhören, die sagen, mega spannend, ich will auch Wissenschaftsjournalismus machen, gibt es irgendwas, was du ihnen raten würdest?
Was mir unheimlich geholfen hat, es gab diesen fantastischen Wettbewerb, Fast Forward Science nennt er sich, von Wissenschaft im Dialog, wo es darum geht, so Social Media Videos, Wissenschaftskommunikationsvideos zu küren. Und da habe ich mitgemacht und das war sehr, sehr, sehr cool. Und da habe ich für mich sehr wichtige Kontakte geknüpft, über die sich im Nachhinein auch sehr viel dann nochmal ergeben hat. Und das war für mich ein völlig unbeabsichtigter Einstieg in dieses Berufsfeld. Zu dem Zeitpunkt war mir nicht klar, dass das für mich eine Option wäre, das beruflich zu machen. Ich habe diese Videos, habe ich aus Spaß gedreht und habe ich aus Spaß eingereicht. Ich dachte mir, hey, das ist cool. Ich bin irgendwo, ich meine wegen Mai sogar. Ich meine, Mai hat was getwittert und dann bin ich darüber auf diesen Wettbewerb gestoßen. Da habe ich mir die Sachen durchgelesen, habe gedacht, ja, das ist mir sympathisch, weil das, worauf die hinaus wollen, ist auch eine sehr ähnliche Art, wie ich denke. Habe ich mitgemacht und daraufhin erst hat sich ja ergeben, dass es dann Stück für Stück auch Anfragen gab, ob ich vielleicht für Forschungseinrichtungen mal was drehen könnte. Und darüber hatte ich ja erst diesen Fuß in der Tür. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich sage, dass ich es vielleicht auch ein bisschen zu einfach hatte, weil ich da keine Akquise betreiben musste oder irgendwas, sondern die Anfragen waren dann schon da. Und daraus hat sich dann Schritt für Schritt das eine dann zu dem nächsten ergeben und so weiter. Deshalb war das gewissermaßen eine unbeabsichtigte Abkürzung. Und dementsprechend ist mein Rat natürlich an alle, genau diese Abkürzung zu nehmen. Weil es ist natürlich nicht garantiert, dass man dort irgendwie was gewinnt oder was. Aber da gibt es coole Kontakte dann und bei mir hat sich sehr viel darüber ergeben.
Finde ich auf jeden Fall einen spannenden Weg, weil ich meine, nur weil jemand jetzt Medizin studiert oder Chemie oder was, heißt es ja nicht, dass die Leute in Journalismus gehen wollen. Das ist auch vielleicht das Letzte, was man sich als Berufsfeld denkt, weil es gibt sicherlich auch Lukrativeres, sage ich mal. Aber wenn man dann so die Leidenschaft für die Kommunikation entdeckt und auch sieht, dass man vielleicht Leute für das Fach begeistern kann, dann kann so ein Wettbewerb ja vielleicht ein erster Schritt sein.
Es muss auf jeden Fall eine leidenschaftliche Sache sein. Also das ist absolute Grundvoraussetzung aus meiner Sicht. Wenn man die Erwartung hat, irgendwie reich zu werden, sollte man die Finger von dem Bereich lassen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, warum man sonst da mitmachen würde. Gut, es gibt ein Preisgeld, ne?
Also einfach mal ausprobieren und Video drehen. Zum Schluss, ich stelle am Ende jeder Folge immer noch ein Fundstück guten Journalismus vor. Da waren bisher schon so Sachen wie die News.wg oder jetzt.de oder sowas dabei. Gibt es irgendein Fundstück, vielleicht auch aus dem Thema Wissenschaft, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen würdest, wo sie unbedingt mal reinschauen, reinlesen, reinhören sollten?
Klimafakten.de wäre so der erste Punkt. MyLab natürlich. Ist wahrscheinlich schon ausreichend bekannt. Naja, Klima vor acht, logischerweise.
Super, danke für das Gespräch.
Ja, gerne, gerne.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe was gelernt.
Ja, hat mich gefreut.
So, das war sie, die erste Folge der zweiten Staffel Klasse Recherche. Alle Quellen und weiterführenden Links findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Was ich aus dem Gespräch mit Klaus mitnehme: Mit Wissenschaftsjournalismus sollten wir uns auch nach der Corona-Pandemie noch genauso beschäftigen. Denn Wissenschaft ist überall. Und es ist gar nicht so schlecht, ein paar methodische oder statistische Grundlagen zu kennen, um Informationen im Netz einordnen zu können oder zumindest hellhörig zu werden, wenn etwas nicht ganz glaubwürdig klingt. Dann kann man weiter recherchieren und fällt letztlich nicht mehr so leicht auf Desinformationen, also Fake News, im Netz herein. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie hat euch diese Folge gefallen? Deshalb würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eure Gedanken zum Interview schreibt. Oder wenn ihr Feedback für mich oder Themenwünsche für weitere Folgen habt. Dann immer gerne her damit auf Instagram oder an klasserecherche@gmx.de. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt neugierig.